Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Es ist Karneval und viele gehen hin, zum Beispiel zur Kölner Stunksitzung. Eine Sitzung der alternativen Art zwischen Büttenreden, Comedy und Kabarett angesiedelt. Viktoria Eglau hat sie für uns besucht.
Die Grüne sind jetzt endlich am Regieren und uns nicht Tiere, wir jeden Jahrs. Joschka Fischer ist Außenminister, wer kennt schon Lisa, wir haben viel Spaß. Wir sind die Grüne, dann ist das Schöne.
Die Grünen und die Stunksitzung, eins haben sie gemeinsam. Beide gibt es seit Anfang der 80er Jahre, beide gingen aus der linksalternativen Szene hervor und beide sind längst den Kinderschuhen entwachsen. Die frühere Sonnenblumenpartei sitzt in Bonn auf der Regierungsbank. Die Stunker, die Kölner Alternativkarnevalisten, sind ein erfolgreiches Unternehmen geworden, das während der närrischen Zeit Abend für Abend vor ausverkauftem Haus spielt. Und das erste Opfer ihres beißenden Spottes ist in diesem Jahr die Ökopartei.
Wissen Sie, warum die Grünen das Staatsbürgerrecht ändern wollen? Damit ihr Dienstpersonal jetzt behalten dürfen, das sich mittlerweile leisten können. Ja, von wegen Abschiebung ist unmenschlich. Ja, selbst ein Grüner stellt doch keine Putzfrau ein, die ihm nächste Woche unterm Hintern ausgewiesen wird. Oder hier Ökosteuer. Ab 1.4. 6 Pfennig. 6 Pfennig mehr pro Liter Benzin noch. Ich sage nur Volvo im Schafspelz. Und ich garantiere Ihnen, bis Ende des Jahres wird Benzin so teuer sein, dass das Wort Autoschieber eine völlig neue Bedeutung bekommt. Ja, das muss doch mal gesagt werden. Ist doch wahr. Sagt doch sonst keiner.
Stunk, das kommt von Stänkern und gestänkert wird bei der Paradeveranstaltung des Kölner Alternativkarnevals natürlich auch gegen die CDU. Verkörpert wird sie von der Karikatur eines jungen Wilden.
Das Problem ist doch, dass eine Frau immer besser sein muss als ein Mann. Und ich sage Ihnen, die wahre Gleichberechtigung ist doch erst dann erreicht, wenn eine Frau genauso viel Scheiße bauen kann wie ein Mann. Ja, und in diesem Sinne hat unsere Claudia Nolte ja wesentlich mehr für die Gleichberechtigung getan, ja, als Andrea Fischer-Wunderholte.
Die Stunksitzung ist Kabarett, ist politische Satire. Und damit hebt sie sich ab von den typischen Kölner Karnevalssitzungen mit ihren immer seichter werdenden Büttenreden. Ob es nun um die Sex- und Meinheit-Affäre geht, Viagra oder die Attentate Bin Ladens, die Stunker schrecken vor keinem Thema zurück. Tabus brechen, das ist Programm.
Eine Momentaufnahme von der diesjährigen Stunksitzung beim Kölner Karneval von Viktoria Eglau. Mit Karneval geht es auch nach den 8 Uhr Nachrichten weiter. Wir haben dann einen Studiogast, nämlich den Karnevalsforscher Wolfgang Oelsner. Bis dann also.
Deutschlandfunk.
Die Nachrichten. Die CDU-Sozialausschüsse haben die Überlegungen von Bundesarbeitsminister Riester, die Renten von der Nettolohnentwicklung abzukoppeln, abgelehnt. Riester beschreite damit einen Irrweg, sagte der CDA-Vorsitzende Eppelmann der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Abkoppelung der Renten von den Einkommen führe dazu, dass die Rente wieder zu einem Almosen degradiert werde und keine Versicherungsleistung mehr sei. Dies laufe auf eine schrittweise Enteignung der Versicherten hinaus. Diese hätten mit ihren Beiträgen einen eigentumsrechtlichen Anspruch auf Leistungen erworben. Eine Abkehr sei deshalb auch verfassungsrechtlich mehr als bedenklich, unterstrich Eppelmann. Bei den traditionellen Rosenmontagsumzügen in den närrischen Hochburgen am Rhein werden heute Millionen Besucher erwartet. In Mainz werden mehr als 8.000 Aktive den Zug gestalten, in Köln sind es rund 9.000. die zusammen mit fast 80 Prunkwagen die 6 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt zurücklegen. Die Zahl der Schaulustigen dürfte allein in der Domstadt über 1 Million liegen. Die Vorhersage: im Westen und Nordwesten bedeckt und trüb, dabei etwas Schneefall oder Sprühregen, der teilweise gefriert.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und auch in der letzten und vierten Stunde der Informationen am Morgen mit Volker Wagner am Mikrofon.
Thank you. uns her am Ring is immer jet los. Menche, die sind hier und druck. Egal in welcher Stadt, überall jedes Glück. Die Sonne schien in ihren Hetze an. Einmal im Jahr, da sind die alle ganz jeck. In der faste Lovenszick. Wenn's Bu und Jungfrau, ja, die vieren mit. Bis Eschermittwoch, da ist es noch dick.
Ja, wenn das Freie steht gut, ist immer jetzt los, da wird ihr schunkelt, ihr Lanz und ihr Lahn. All die Ecke am Ring, die viere jetzt mit, denn die Musik spielt für uns der ganze Lahn. Ja, wenn das Freie steht gut, ist immer jetzt los, da jeden Schwüß, ja und wird's ja für euch.
So viel zur Einstimmung. Wenn das Dreigestirn kommt, werden erwachsene Menschen zu Kindern. Wer jemals dabei war, wird das nicht bestreiten. Dann wird um Blumen und Bonbons gebettelt auf Kölsch, Strüßier und Kamelle. Und wildfremde Menschen, die zufällig am Straßenrand nebeneinander stehen, verbrüdern sich, als sei dies das Selbstverständlichste. Nicht-Karnevalisten haben da Erklärungsbedarf. Das Phänomen Karneval will ich nun ein wenig beleuchten mit Wolfgang Oelzner, Psychologe, Schulrektor und Karnevalsforscher aus Köln. Er ist heute zu uns ins Studio gekommen. Schönen guten Morgen, oder besser, Alaaf.
Ja, Alaaf, Hilau, Narina, Ro, wie immer Sie wollen.
Da gibt es eine ganze Palette. Zunächst mal, gelingt es Ihnen, so in ein, zwei Sätzen eine soziologische Definition des Karnevals zu geben?
Der Karneval, die Fastnacht, ist von jeher das Fest der verkehrten Welt. Dinge, die heute gelten, gelten dann morgen für einen Tag lang nicht. Das betrifft die politische Ordnung, das betrifft aber auch die psychologische Beschaffenheit von Menschen. Höflichkeitsgrenzen werden plötzlich aufgehoben. Also es wird die Welt auf den Kopf gestellt.
Was bedeutet das psychologisch für uns, Karneval zu feiern? Auch intensiv Karneval zu feiern?
Ja, ich glaube, dass wir Menschen das brauchen, so wie wir auch den Urlaub brauchen. Wir brauchen mal den Abstand zu dem, der wir sonst das ganze Jahr über sind. Das heißt einmal raus aus den üblichen Formen, aber auch raus aus den üblichen Denk- und Höflichkeitsfloskeln heraus, so wie wir am Urlaubsstrand mit einem Schüppchen und mit einem Ball plötzlich spielen, obwohl wir vielleicht am Tag vorher noch am Bankschalter standen oder in einem Handwerkerbetrieb waren, so können wir auch da wieder wie ein Kind spielen, also psychologisch ausgedrückt regredieren. Und Karneval ist eigentlich ein großes Fest der kollektiven Regression. Erwachsene dürfen wie Kinder sein.
Kollektive Regression, braucht das dann der Protestant, der gemeinhin, sagen wir mal, zumindest bedeutend weniger Karneval feiert, nicht im Vergleich zu dem rheinischen Katholiken?
Ja, das ist die Frage, aber ich stelle ja als selber Protestant fest, dass wir immer mehr auch aus dem liturgischen Bereich der katholischen Kirche übernehmen, weil uns ein Stückchen die Sinnhaftigkeit auch wohl fehlt. Also nur alles auf das Wort zu reduzieren, nur abstrakt zu sein, das ist ein bisschen wenig. Wir brauchen auch das andere, das Augenfällige. Und ich glaube auch, dass die Protestanten in Köln, was heißt ich glaube das, ich weiß es ja, die machen da genauso mit wie die Katholischen.
Sie haben viel über den Karneval auch theoretisch wissenschaftlich gearbeitet. Wie würden Sie die Entwicklung des Karnevals hier im Rheinland, um das mal als Beispiel zu nehmen, in den letzten Jahren beschreiben?
Naja, wenn es das Fest der verkehrten Welt ist, dann ist es ja schwierig in einer Gesellschaft, die wie unsere sich pluralistisch liberal definiert. Die feste Ordnung ist ja oft kaum noch zu spüren. Und wie soll dann die verkehrte Welt aussehen? Und da hat der Karneval die Gefahr, dass er abdriftet in nur noch Unterhaltung, nur noch Entertainment, Klamauk, Comedy. Und damit geht ihm eigentlich ein Stück der Seele verloren. Erst recht, wenn das Ganze noch kommerziell ausgeschlachtet wird und es dann Stimmung am Fließband gibt. Und die große Missentwicklung, die ich hier bei uns im Rheinland so sehe, ist neben allem, dass ich den Karneval sehr mag, nach wie vor. Aber die Missentwicklung ist die, dass es diese Stimmungsinflation gibt. Man muss von vornherein immer gut drauf sein, mitklatschen, schunkeln und lachen. Und so ist er eigentlich nicht aufgebaut, der Karneval.
Mhm. Ein kommunaler Machtfaktor ist Karneval auch schon längst geworden, zumindest hier in den rheinischen Hochburgen. Wie können Sie das soziologisch in so ein Biotop Stadt einordnen, diesen Machtfaktor?
Naja, Karneval? Der Karneval hat ja auch seine Bedeutung, dass er den Schulterschluss, das Wir-Gefühl einer Region stärkt. Zum Glück kommt er ohne ernsthaftes Feindbild aus. Also früher gab es ja die Faustregel in der Politik, wenn es in der Innenpolitik knallt, dann guckt dir da ein Außenfeind aus und du hast den Schulterschluss nach innen. Wir machen das in Köln mit unseren Frotzeleien, Kölner und Düsseldorfer, oder das mag es überall in Deutschland so geben, nur das sind gespielte Feindbilder. Aber es dient dazu, dass eine Region ihren Schulterschluss spürt, ein Stückchen Stall- und Nestwärme so verspürt und es ist insofern auch paradoxerweise systemerhaltend. Karneval ist eigentlich nicht das Kratzen an der Obrigkeit. Dem Oberbürgermeister passiert ja überhaupt nichts. Von seinen Gnaden heraus wird das Dreigestirn ja proklamiert. Das ist alles eine gesellschaftlich hoch angesiedelte Rolle. Karneval ist hier im Rheinland eigentlich systemerhaltend und überhaupt nicht gefährdend.
Und auch dieser alternative Karneval, Sie haben eben unsere Reportage auch mithören können, über die Stunksitzung 1983, glaube ich, ist sie ja hier entstanden. Ursprünglich mal so eine Art Protestbewegung gegen diesen etablierten Sitzungskarneval. Also auch das keine Revolution innerhalb des Karnevals?
Inzwischen glaube ich nicht mehr. Nein, es ist mal so angetreten, aber es hat ja so diese Unschuld der ersten unbeholfenen studentischen Aktion verloren. Es ist auch eine Riesenveranstaltung geworden. Es ist Kabarett zur Karnevalszeit mit karnevalistischen Elementen, pfiffig, spritzig, aber es hat eigentlich nicht das, was die Seele des Karnevals ausmacht. Diese Mischung von ausgelassen sein und melancholisch werden, diesen Ablauf, den hat es nicht so. Den erleben Sie auf einigen wenigen Kölner Sitzungen sehr wohl noch. Man sagt immer so die kleinen Sitzungen in den Pfarren, in den einzelnen Gemeinden. Dort gibt es diesen Verlauf, wo man also mal die Stimmung an der Decke hat und aber auch in der nächsten Sekunde ein Tränchen im Auge zerdrückt, weil melancholische Lieder gespielt werden, so wie Ihr Lied gerade vor unserer Moderation hier.
Man das kriegt dann das M-Dir, wie man so sagt.
So ist es. Ich könnte halt wieder kriechen, ne? Sagt man in Köln. Dann Lachen und Weinen gehören dann eben zusammen.
Aha. Braucht der Karneval eine Renaissance hier? Sie haben jetzt sehr viel Negatives auch beschrieben, dass eine allgemeine Verflachung daherkommt und so eine Ganzjahreskirmes entstanden ist.
Ja, ich habe das.
Und sehen Sie eine solche?
Ja, ich sehe es schon. Ich habe es deswegen so kritisch beschrieben, weil ich das Fest so liebe und nicht möchte, dass das verloren geht. Und die Kölner empfinden das, glaube ich, ähnlich. Der Karneval ist nicht mehr das Ventil für das Ausgelassene oder für die Kritik an der Obrigkeit. Das brauchen wir heutzutage so nicht mehr im Karneval. Er ist aber das Ventil fürs Gemüt und für die Seiten in uns, die in dieser ansonsten doch so coolen und dynamisch und so auch gestalten Welt nicht mehr den Platz haben. Das ist so da, wo man sagt, ja, im Hetzen etwa, ne, und im Herzen verspüre ich das und das. Da wird ein Stückchen Heimatverbundenheit, da wird auch so ein Stückchen Melancholie der Gruppe heraufbeschworen. Das hat sonst wenig Platz in unserer Gesellschaft. Dafür geht man mehr dann zu meinen Berufskollegen in die psychotherapeutischen Seminare und sonst was. Das kann der Karneval richtig kölsch, gut verstanden, eigentlich zum Nulltarif einmal im Jahr leisten. Und wichtig ist, dass er ein Ende findet. Denn wenn er sich nicht mehr durch den Aschermittwoch definiert, durch dieses Anerkenntnis am Aschermittwoch ist alles vorbei, dann ist Karneval Klamauk, dann ist er Entertainment. Aber der richtige Karnevalist, der respektiert das und sagt, wir haben jetzt toll gelebt, wir haben auch die Sau rausgelassen. Aber dann anerkenne ich, dass die andere Welt wieder greift. Und dieses Wechselspiel, das muss noch respektiert werden, auch gespürt werden, sonst ist es ein Geschäft.
Auf diese anschließende Fastenzeit ab Aschermittwoch will ich gleich noch eingehen, aber noch etwas vorweg, wenn man die Kölner Regionalpresse in den letzten Tagen seit Beginn des Straßenkarnevals Weiberfastnacht genau beobachtet hat, stellt man fest, es sind Rekordberichte der Polizei veröffentlicht worden. Noch nie so viele Randalierer unterwegs, noch nie so viel Betrunkene und auch noch nie so viel junge Betrunkene.
Ja.
Wie ist das zu erklären?
Das ist ja ein Phänomen, das wir in der gesamten Gesellschaft beklagen müssen. Nehmen Sie Fußballstadien, in denen ja viele gar nicht mehr des Sports wegen hingehen, sondern um Randale zu machen, von vornherein Thema Hooligans. Wir haben leider, und das mag eine Folge der Medienstreuung des Karnevals sein, dass er so werbend hier für Köln zum Beispiel rüberkommt, haben wir wirklich Jugendgruppen, die ziehen nach Köln nur, um irgendwo sich zu besaufen, um einen drauf zu machen. Wenn dieses Verhältnis von Einheimischen und von Gästen nicht mehr stimmt, wenn der Karneval in seiner Entwicklung, dass man auf diesen Tag auf der Straße hinzulebt, nicht mehr so verstanden wird, sondern man kommt nur so rein und pickt sich da was heraus.
So wie man ins Phantasialand fährt.
So ungefähr. Genau. Dann ist eigentlich die Seele kaputt und die Jugendlichen wissen gar nicht, was sie da feiern. Die Grenzen sind sehr, sehr niedrig an solchem Tag. Die Erwachsenen singen auch die Lieder vom Alkohol. Das will ich Ihnen gar nicht ankreiden. Das ist nun mal auch das Fest, an dem eine Gesellschaft mit ihrer Droge Alkohol umgehen darf. Aber sie muss ritualisiert genossen werden. Dann kann man auch singen, Kornblumen lauf von mir aus. Das aber bedarf des Rituals für 3 tolle Tage und dann ist Schluss. Und das können Karnevalisten. Lesen Sie den Eid der Roten Funken hier in Köln. Da wird es in deren Funkeneid den Karnevalisten abverlangt, zu bekennen. Ich will jede Menge saufen, aber so viel wie ohne Biesterei der Magen kann vertragen, heißt es dann in kölscher Mundart. Das heißt, ich gehe damit um, dosiert, proportioniert. Das kann man als doppelte Moral ankreiden, wenn man das sehr streng von außen betrachtet. Man kann aber auch sagen, jede Kultur braucht auch ihren Umgang mit ihren Drogen. Und wenn das ritualisiert ist, dann hat es irgendwo ein Konzept noch. Und dann kann es nicht so ausufern. Und das droht verloren zu gehen, wenn nur noch Zugereiste und junge Menschen ohne Anleitung sich dieses Festes bedienen. Das hat man leider hier am Weiberfastnachtstag erlebt.
Also eine Form des akzeptierten Missbrauchs. Jetzt haben wir noch 2 Tage vor uns. Danach ist Aschermittwoch. Dann gibt es noch mal das Ritual des Fischessens und danach wird gefastet bis Ostern. Welche Spielregeln oder welches Ritual läuft denn dann ab? Und wer kennt das denn noch, diese 40 Tage Fastenzeit?
Verrückterweise kennt es die Narren noch. Das ist ganz verrückt. Man könnte doch so gut, da ja Karneval ein Riesengeschäft auch ist, noch die ein oder andere Mark mitnehmen, indem man diese diesmal doch relativ kurze Session um vielleicht 1-2 Wochen verlängert. Nein, aber merkwürdigerweise machen genau die verrückten Narren, die Karnevalisten, davor Halt, sie respektieren diesen Tag. Ansonsten hat das ja in unserer Gesellschaft nur noch sehr wenig Bedeutung, so wie viele ja gar nicht mehr die Bedeutung von Feiertagen wissen. Aber da wird es nochmal aufs Schild gehoben, auch wenn Fisch inzwischen eine Luxusgabe dann ist. Aber da kommt nochmal so ein Stückchen von dem rein, wie Leben auch rhythmisiert werden könnte. Merkwürdigerweise müssen das den Narren einen vormachen.
Herr Oelzner, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses interessante Gespräch.
Deutschlandfunk.
Acht Uhr, die Nachrichten.
Meine Damen und Herren, ein Blick auf die Themen dieser vierten und letzten Stunde der Information am Morgen hier im Deutschlandfunk. Öcalan, die PKK und die innere Sicherheit, dazu gleich anschließend 2 Interviews. Zunächst Fragen an den Vorsitzenden der Europäischen Polizeigewerkschaften, Hermann Lutz, und im Anschluss ein Gespräch mit dem ehemaligen Berliner Innensenator und PKK-Kenner Heinrich Lummer. Die Sendung endet mit dem Blick auf die internationalen Börsenplätze sowie den wichtigsten Berichten aus Politik und Sport von heute Morgen in Kurzform und der ausführlichen Presseschau. Es ist 8.11 Uhr und eine halbe Minute. Die Krawalle fanatischer PKK-Anhänger nach der Verhaftung ihres Anführers Öcalan haben mit den 3 Todesopfern von Berlin eine neue, bisher unbekannte Dimension erhalten. In dieser Beurteilung sind sich die Beobachter aus allen politischen Lagern einig. Wie man jedoch angemessen auf diese Gewaltwelle reagieren sollte, darin unterscheiden sich die Aussagen deutlich. Während etwa SPD-Innenminister Schily im Gleichklang mit seinem bayerischen Amtskollegen Beckstein von der CSU laut nachdachte über Gesetzesverschärfungen und die leichtere Abschiebung von straffällig gewordenen Kurden in die Türkei, warnten etwa Angelika Bär von den Grünen und auch der niedersächsische SPD-Innenminister Bartling vor juristischen Schnellschüssen. Eine Abschiebung in ein Land, wo Kurden Folter und die Todesstrafe drohe, sei in einem Rechtsstaat unmöglich. Die Kurdenproteste haben inzwischen längst eine europäische Dimension angenommen. Heute ist unter anderem in Hamburg eine große PKK-Demonstration angekündigt. Am Telefon begrüße ich jetzt den Vorsitzenden der Europäischen Polizeigewerkschaften, Hermann Lutz. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinlein.
Herr Lutz, sind Gesetzesverschärfungen und Abschiebungen ein wirksames Mittel gegen die gewalttätigen PKK-Proteste?
Also Abschiebungen scheitern schon an europäischen Menschenrechtsfragen.
Wie sollte man also, Herr Lutz, aus Sicht der Polizei mit den gewalttätigen PKK-Aktivisten umgehen?
Zuerst einmal haben wir ein großes Problem derzeit in Europa, dass wir in den Niederlanden eine freie PKK haben, die als politische Partei dort agiert, ganz normal Büros hat, tätig ist. Und auf der anderen Seite ist sie eine kriminelle Vereinigung hier in der Bundesrepublik Deutschland. In Schweden ist sie eine terroristische Vereinigung. So ließ sich das beliebig fortsetzen. Also in dem Bereich, wo ich heute frei reisen kann, hat die PKK natürlich alle Möglichkeiten, Ruheräume, Zentralen für taktische Entscheidungen aufzubauen. Und deswegen haben wir erhebliche Schwierigkeiten in dieser Offenheit einer Gesellschaft, heute tatsächlich mit der PKK auf einem vergleichbaren Standard in Europa umzugehen. Also was ist angesagt? Harmonisierung, auch im politischen Verständnis, wie man mit Menschen umgeht, die in diesem Bereich Gewalt nicht ächten, sondern Gewalt als Mittel der politischen Konfliktlösung nehmen.
Es gibt nun, Herr Lutz, ich sagte es bereits, den Ruf nach schärferen Gesetzen. Reichen denn aus Ihrer Sicht die bestehenden Gesetze aus, um gegen die PKK-Gewalt in Europa ausreichend vorzugehen?
Also ich bin nicht unbedingt ein Verfechter, der sagt, jedes Gesetz verändert das Verhalten der Menschen. Das sehen wir ja bei uns in vielen anderen Lebensbereichen auch, dass das nicht der Fall ist. Solange sich die Türkei so verhält, wie sie sich heute verhält, solange haben wir keine Chance. Ob wir das Gesetz verändern und sagen, jemand, dem eine Strafe droht von einem Jahr oder der wegen einem bestimmten Delikt im Rahmen von Demonstrationen verurteilt wird, den möchten wir jetzt in die Türkei abschieben. Das geht nicht. Solange die Todesstrafe oder eben auch Folter in diesem Lande für eine politische Gesinnung als Maßstab genommen wird, ist eine Abschiebung nach europäischem Recht nicht möglich. Europäisches Recht spricht deutsches Recht, und deswegen ist das Stammtischgelaber, wenn man heute hingeht und sagt, wir machen da einfach mal ein Gesetz und schieben die Leute dann in die Türkei ab. Das geht einfach nicht.
Sollten PKK-Demonstrationen verboten werden?
Also das Verbot von Demonstrationen hilft relativ wenig, aber was mit Sicherheit helfen würde, wäre Menschen, und diese Rechtsgrundlage ist in einigen Bundesländern, in Deutschland auch in einigen europäischen Ländern nicht vorhanden, dass man Leute vorbeugend, wenn sie also ganz einfach demonstrieren, Häuser besetzen und vieles tun, einfach in eine Vorbeugehaft nimmt, das heißt einmal für einige Tage aus dem Verkehr zieht. Das haben einige Bundesländer bei uns als Rechtsgrundlage. Man muss darüber nachdenken, ob eine solche Möglichkeit, um dem inneren Frieden zu dienen, tatsächlich eine Chance ist, für eine vorübergehende Befriedung ganz einfach eine Rechtsgrundlage zu haben. Aber auf Dauer gesehen ist dies eine politische Frage, wie mit den Kurden umgegangen wird. Nicht nur eine Frage der Türkei, das gilt auch für den Iran und den Irak.
Der Vorsitzende der Europäischen Polizeigewerkschaften, Hermann Lutz. Herr Lutz, vielen Dank für dieses Gespräch und auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
Ebenfalls zu diesem Thema der PKK-Gewalt in Deutschland und Europa hat sich mein Kollege Michael Groth vor dieser Sendung unterhalten mit dem ehemaligen Berliner Innensenator Heinrich Lummer. Der CDU-Politiker hatte in der Vergangenheit enge persönliche Kontakte zur PKK-Spitze und ihrem Führer Öcalan. Er antwortete zunächst auf die Frage, wie hoch nach seinen Informationen der Organisationsgrad der PKK ist.
Die PKK ist gut organisiert, das hat sie in der Vergangenheit immer bewiesen. Und auch die Aktionen der letzten Tage haben deutlich gemacht, dass selbst wenn der wirkliche Kopf fehlt, die Organisation funktioniert. Davon müssen wir heute ausgehen und vermutlich auch morgen.
Das heißt also, die PKK ist auch ohne Öcalan weiter schlagkräftig und gefährlich?
Ich denke, das ist sie schon. Und auf der einen Seite ist natürlich das Gefahrenmoment zu sehen. Auf der anderen Seite ist eine gute Organisation natürlich auch immer in der Lage, friedliche Aktionen durchzuführen oder auf Gewaltaktionen zu verzichten, wenn denn die Führung stimmt. Und das ist eben die brennende Frage im Moment, die niemand exakt beantworten kann. Werden sich die Falken durchsetzen oder mehr die Gemäßigten? Denn auch in der PKK gibt es beide Kräfte. Die Frage, meine ich, müssen wir versuchen, in unserem Sinne zu beantworten. Das bedeutet für mich persönlich, dass ich von der Politik erwarte, dass sie mit den Vertretern der PKK Kontakte aufnimmt, um zur Mäßigung beizutragen. Das heißt, wir sollten es nicht nur bei öffentlichen Erklärungen wie des Bundesinnenministers belassen. Das eine ist wichtig, aber das andere solcher Gespräche auch, weil man damit eher die Möglichkeit hat, Mäßigung zu erreichen.
Nun gibt es rund 500.000 Kurden in der Bundesrepublik, rund 11.000 gehören der PKK an. Dennoch werden diese Aktionen als eine gewisse gesamtkurdische Gewalttätigkeit ja aufgefasst von der Öffentlichkeit und es gibt auch, zumindest nach außen hin, ja keine unbedingte Distanzierung.
Das ist ganz gewiss ein Problem. In der momentanen Situation muss man sehen, dass sie hochgradig emotional geladen ist, dass da Wut aufgestaut ist, gegen wen auch immer, und dass in diesem Falle eine weitgehende Solidarisierung erfolgt. Aber das ist nicht die ganze Wirklichkeit, sondern es gibt durchaus unterschiedliche Strukturen in der kurdischen Bevölkerung. Und klar ist, dass der größere Teil, der weitaus größere Teil, maßvoll ist und auf Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung verzichten will, sowohl in Deutschland als auch in der Türkei. Und an diese Gruppierung, meine ich, haben wir anzuknüpfen. Und wie ich im Grunde hoffe, auch die Türkei, die türkische Regierung sollte daran anknüpfen.
Sie haben auch Kontakte zu Kurden in der Türkei, zu Kurden auch jenseits der türkischen Grenzen. Wie sieht die Lage in der Türkei aus jetzt, da Öcalan festgesetzt ist? Hat er nach Ihrer Einschätzung, Herr Lummer, die Chance auf ein faires Verfahren?
Also wenn man die Türkei kennt, dann muss man, wenn ein solcher Begriff wie faires Verfahren fällt, doch Zweifel anmelden. Die bisherige Politik der Türkei hat vielfach gezeigt, dass rechtsstaatliche Methoden, so wie wir sie kennen, dort nicht gesichert sind.
Nun hat ja die Bundesrepublik, als Öcalan in Rom festsaß, auf eine Auslieferung verzichtet, weitgehend aus Sorge um die innere Sicherheit. Nun hat man die Krawalle, die man damals befürchtete, ohnehin. Deutschland scheint so eine Art zentraler Punkt für die Gewalt der PKK zu sein. Wie erklären Sie das?
Das ist ganz einfach zu erklären. Gewaltaktionen der PKK hat es auch in anderen Teilen Europas gegeben und vermutlich wird es sie geben, auch in der Türkei ja selbst. Aber in Deutschland leben eben die meisten Türken und insofern auch die meisten Türken kurdischer Abstammung. Und insofern ist hier ein Schwerpunkt ihrer Rekrutierung, ihrer finanziellen Ressourcenbildung und natürlich dann auch des Ausdrucks ihrer jeweiligen politischen Stimmungen.
Hätte man dann nicht lieber auf eine Auslieferung Öcalas bestehen sollen, dann hätte der Mann wenigstens ein faires Verfahren hier.
Im Nachhinein nimmt sich diese Alternative wie das kleinere Übel aus und das will ich auch gar nicht von der Hand weisen. Aber ich glaube nichtsdestoweniger, dass die Regierung damals zutreffend gehandelt hat, denn es waren ja italienische Politiker, Kommunisten, die Öcalan im Grunde nach Italien hergeholt haben, in der Hoffnung, wir können ihn ja schnell nach Deutschland loswerden. Und ein solches Spiel ist kein sehr faires Spiel von den Italienern gewesen, sodass ich damals auch der Auffassung war, wir sollten darauf verzichten, ein Verfahren gegen Öcalan in Deutschland zu eröffnen. Aber wie gesagt, im Nachhinein sieht manches andere aus, das ist das eine. Und das zweite ist, es wäre richtig gewesen, das zu tun, was die Bundesregierung und die italienische Regierung ja avisiert und angekündigt haben, nämlich so etwas wie einen internationalen Gerichtshof zur Aburteilung des Herrn Öcalan. Auf der Anklagebank eines solchen Gerichtshofes hätte nach Lage der Dinge nicht nur der Herr Öcalan gesessen und die PKK, sondern natürlich auch die türkische Regierung, weil sie bisher keine Bemühungen hat walten lassen, das Problem der Kurden politisch und nicht militärisch zu lösen.
Öcalan, die PKK und die innere Sicherheit, der ehemalige Berliner Innensenator Heinrich Lummer, CDU, antwortete auf Fragen meines Kollegen Michael Groth. Ein Blick auf die Uhr, 8:28 Uhr auf die Sekunde, in 2 Minuten die Nachrichten um 8:30 Uhr hier im Deutschlandfunk.